Wir schlagen noch einmal unser Thema von vor einer Woche auf und wollen da Fortsetzung machen. 1. Korinther Kapitel 11, wo wir lesen, denn fürs Erste, wenn ihr als Versammlung zusammenkommet, höre ich, es seien Spaltungen unter euch und zum Teil glaube ich es, denn es müssen auch Parteiungen unter euch sein, auf dass die Bewährten unter euch offenbar werden. In der letzten Stunde haben wir uns dann unterhalten über die hier im Worte Gottes verzeichneten Spaltungen, die sowohl auf der einen Seite Gott gewollt sind, auf der anderen Seite gegen den Willen sein können. Wir haben ein solches Beispiel erwähnt, was nach dem Willen Gottes war, dass es eine Spaltung gab zur Zeit Luthers. Und das hat sich zu großem Segen ausgewirkt. Und wir haben dann eine Spaltung besprochen und behandelt, nämlich die Spaltung des Reiches Israel in zwei Teile. Und da wollen wir nun heute fortsetzen. Und in dieser Fortsetzung, dem bereits begonnenen Thema, konnten wir zugleich auch die furchtbaren und schrecklichen Folgen der so schlimmen Auswirkungen sehen. Die Ursachen dafür lagen ganz eindeutig in der Sündenschuld Salomos, wie wir es in der letzten Stunde recht deutlich behandeln konnten. Für die Geschwister, die diese Verkündigung nicht kennen, empfehle ich dann vielleicht die Kassette, bei dem heute der Rest noch drauf ist. Das Herz des Salomo war vom Herrn abgezogen nach dem Verhalten des Königs. Er hatte den wahrhaftigen Reichtum verlassen, obgleich in Jerusalem das Silber da war wie die Steine, sagt Gottes Wort. Er hatte den Reichtum seines lebendigen Gottes verlassen und darin war er bettelarm geworden. Das Übel, Salomo erkannte seine ihm gewordene Armut nicht. Wir denken hier an die Gemeinde zu Laodicea. Du weißt nicht, dass du arm und blind und bloß bist, muss der Herr ihnen sagen. Gott hatte ihn gewiesen, noch einmal zur Erinnerung, in 5. Mose 17, Vers 18, über das Gesetz, dort heißt es, für den König, das war für ihn, eine Abschrift dieses Gesetzes in ein Buch zu schreiben, das war ihm gewiesen. Dieses Gesetz soll bei ihm sein, beim Salomo, Vers 19, und dann sagt Gott, und er soll alle Tage darin lesen. Warum? Damit er alle Tage seiner Regentschaftszeit Gott fürchte. Das heißt, dass er dieses Gebot des lebendigen Gottes nicht übertrete. Darum sollte er es täglich lesen und wir werden jetzt praktisch. Wie sieht's in deinem Leben aus? Bist du denn auch jeden Tag am Lesen des Wortes Gottes? Wenn nicht, bist du in gleicher Gefahr wie jener Salomo, der das nicht tat, was Gott wollte und was Gott geredet hatte. Wer heute den Herrn Jesus lieb hat, wird sich täglich in irgendeiner Weise um das Wort des Herrn besonders bemühen. Salomo sollte es selbst abschreiben, weil es dann besser, weit, weit besser ins Herz einfließt. Und wir empfehlen auch, den Geschwistern Bibelarbeit zu machen
Gottes Wort nicht allein herunterzulesen, bei dem man dann, wenn man am Ende ist, nicht mehr weiß, was man gelesen hat. Das ist ein Problem unserer Zeit. In diesen Tagen viel in den Hirnen der Menschen Einlass finden, aber Gottes Wort nicht bleibend darin einen Fuß fasst. Der König Salomo aber tat dies nicht. Und darum fiel er, der König Salomo, ganz genau und messerscharf in die dort beschriebenen Sünden von 5. Mose 17. Wir kennen ab Vers 14 diesen Abschnitt. Ein zahlreiches Harem war in jenen Tagen der Ausdruck eines weltlich-königlichen Hofstaates und leider, leider auch des Salomo. Darin war er ein gewisser Nachahmer von Sünden der Nationen, der Heiden. Er tat ihnen nach, verbotenerweise. Und er fiel in einen ganz bösen Irrtum, in welchen Irrtum auch heute noch en masse die Kinder Gottes immer wieder fallen. Wir müssen uns das merken. Wenn wir es uns nicht merken und in unsere Herzen einschreiben, geschieht es uns gleich wie Salomo in dieser Sache. Es ist eine Sache, die man nicht bedenkt und die so folgenschwer wirkt. Diese Sache, die da lautet, zwei Herren zu dienen. Ja, Salomo, du König der Weisheit! Wie töricht kann das Herz des Menschen werden, wenn sich's nicht mehr durch das Wort Gottes strafen lässt? Und wie groß ist und war der Schaden jeweils, wo das nicht beachtet wurde. Ja, der Herr will, dass wir alles herausräumen aus unseren Herzen, auch die Dinge insbesondere, die wir lieb haben, außer Jesus. Es gibt Dinge, die kannst du ruhig drin belassen. Dein Berufsleben, wenn es dir nicht zum Götzen ist, lass mal schön drin. Darum geht's auch gar nicht. Es geht darum, dass Dinge unsere Herzen betören können und den ersten Platz einnehmen können, entgegen dem Willen eines heiligen und lebendigen Gottes. Das Herz des Salomo war eben später nicht mehr ungeteilt. Und diese Zumutung für Gott in seinem Herz, mit dem Baal und mit 1000 Weibern sein Herz zu teilen, welch eine Niedertracht in den Herzen der Menschen möglich ist. Salomo meinte, sein Herz zwischen diesen 1000 Weibern und Gott teilen zu können. Er meinte das. Er meinte, hier eine Teilung vornehmen zu können. Wisst ihr, was die Folge war? Dass Gott teilte. Er teilte sein Königreich. Das war die Folge. Und das noch in einer ganz schmählichen Art zwischen ihm, Salomo, und einem seiner Knechte namens Jerobeam. Und auch an dieser Stelle, da werden wir an eine Gemeinde erinnert im Neuen Testament, an Ephesus, wo es heißt im Sendschreiben, Kapitel 2 der Offenbarung, aber, sagt Gott, ich habe wieder dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Und dann und darauf redet dann Gott in 1. Könige 11, Vers 9 bis 13 mit ganz, ganz ernsten Worten zu dem Salomo, dem König gewaltiger Segnungen einstmals, dass ihm das Königreich, das Königtum entrissen werden wird. Und für seinen eigenen Sohn soll nur noch ein Stamm bleiben, der Stamm Juda. Und die 10 Stämme, die gehen an seinen Knecht ab. Und dann lesen wir die Stelle, und wenn wir sie gelesen haben, vermissen wir etwas. Hier in 1. Könige 11, Vers 9 bis 13. Wisst ihr, was wir da vermissen? Eine ganz bestimmte Sache. Als Gott geredet hatte. Das, was wir im Leben Salomos vermissen, ist eine ganz, ganz tiefe, darauf folgende Buße. Kein Wort. Nichts. Gar nichts. Wir sehen, dass sein Herz und sein Gewissen wie dick, wie das Horn eines Stieres geworden war. Wisst ihr wodurch? Durch Ungehorsam. Nicht unterstellen wollen, bringt solche Zustände. Nicht allein bei Salomo, auch heute. Denn Christus ist dasselbe gestern wie heute, sagt Gottes Wort. Wisst ihr, was diesem Salomo fehlte? Dem fehlte das, was sein Vater hatte. Der David. Wisst ihr, warum der David so gewaltige Auszeichnungen in der Heiligen Schrift erhielt? Ein Mann nach dem Herzen Gottes. Hat der David nicht Böcke geschossen? Doch, natürlich. Die gingen gar nicht hier rein. Aber warum war er ein Mann nach dem Herzen Gottes? Weil er die gewissen Gnaden Davids hatte, wie wir sie in Jesaja 55, Vers 3 lesen. Gestern wurden diese Gnaden Davids aus dem Neuen Testament erwähnt, in der Apostelgeschichte 14, Vers 34. Das sind dieselben. Wisst ihr, was diese Gnadengaben Davids sind? Die Bereitschaft zu sofortiger und tiefer Buße. Das zeichnete David vor seinem Gott aus. Und das zeichnet Salomo aus, als einen, dem dieses elementare Bestandteil in der Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott fehlt. Sein Vater tat immer tief Buße. Ich kann das beweisen. Anhand der Heiligen Schrift. Welch eine Gnade, diese tiefe Buße. Bruder und Schwester, wenn in deinem Geistes- und Glaubensleben, in der Gemeinschaft mit Jesus, das eine oder andere fehlen sollte, worum du in deinen persönlichen Gebeten bittest, dann darf ich dir ohne Prophet zu sein sagen, in deinem Leben gehört ein Stück tiefe Buße hinein. Und zwar so tief, bis Veränderung durch unseren Gott einsetzt und bleibt. Das ist eines der Geheimnisse. Ich sage sie an euch weiter, damit ich mich meiner Verantwortung entledige darin. aber auch sehen wir anhand dieser Geschichte, dass Kinder um die Sünde ihrer Eltern willen und Nationen um die Sünde ihrer Herrscher willen nach Gottes Zulassungen zu leiden haben. Wie natürlich auch umgekehrt Kinder des Lichts und Völker um die Treue ihrer Eltern bzw. ihrer Herrscher wegen gesegnet werden können. Das ist die andere Seite. Und da müssen wir sagen, wie groß ist doch unser aller Verantwortung. Der alte Mensch mag sich im Innern der Kinder Gottes auflehnen oder diese gesagten Worte als ungerecht bezeichnen. Dennoch bleibt die Tatsache dieser Wahrheit bestehen. Und dann folgt ein Punkt und nichts mehr dahinter. Erkennen wir denn nicht täglich, wie Kinder und Jugendliche, belastet mit den Sünden ihrer Eltern, und ganze Völker belastet mit den Sünden ihrer ideologischen Führer, durchhängen bis zum Boden? So sollten doch die Kinder des Lichts tiefe Sorgfalt walten lassen, Leib und Geist, wie überhaupt unser ganzes irdisches Leben wortgemäß zu erhalten. Wofür? Um alles das, was Gott uns anvertraut hat, in den Dienst des Herrn zu stellen und zu gebrauchen und Christus damit zu verherrlichen. Das Neue Testament sagt, dass wir so wandeln sollen, um uns tadellos zu bewahren, wörtlich, nach Leib, Seele und Geist. Das ist das. Jetzt kommt ein Satz, den müssen wir uns notieren. Das ist ein kurzer Satz und ich bitte, dass wir den auswendig lernen und in unserem Bewusstsein und unser Bewusstsein hineinbrennen, der da lautet. Ein zurückgelassener Segen ist wertvoller als ein hinterlassenes Vermögen. Könnte beinahe in den Sprüchen stehen. Aber ihr sucht dort vergeblich. Hast gut hingehört. Für jede einzelne Untreue in der Verwaltung des von Gott uns anvertrauten Gutes müssen die Nachkommen leiden. Geschwister und Freunde, dass wir heute dicke Friedhöfe unterhalten müssen, ist die Folge unserer Menscheneltern Adam und Eva. Kannst nicht sagen, es geht mich nichts an, was die gemacht haben. Du kannst es zwar sagen, aber das ändert an der Tatsache nichts. Und nicht selten erzeigt sich solches in dem Mangel an größerer Gnade, die wir brauchten, aber dann nicht haben. Nun, wie dem auch sei, Gottes vergeltendes Walten geht nicht über diese hier so kurze Zeit des Erdenlebens hinaus, sondern wird gestoppt an dem Punkt, wo wir hier zum Ableben kommen. Natürlich ist es den Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Und die Heilige Schrift sagt, dass etliche die Sünden vorausgehen, zum Gericht und anderen folgen sie noch nach. Das ist nämlich genau das Problem, das Thema hier. Und nie wird ein Mensch um der Sünde anderer willen für die Ewigkeit und in Beziehung zur Ewigkeit verloren gehen. Der Errettungsweg seitens Gottes ist für jeden Menschen durch Christus am Kreuz freigemacht. Die Frage ist nur, ob wir ihn gehen wollen. Verloren geht der Mensch einzig und allein aus eigener Schuld. Punkt. Und der Herr beantwortet die Buße seiner Kinder manchmal nicht allein mit der Vergebung, die uns gewiss ist, wenn wir in Aufrichtigkeit Gott bitten und wenn es das tausendste Mal um ein und derselben Sache ist. Sondern manchmal antwortet er auch mit der Wegnahme der Strafe. Aber das sind Gottes Wege, das sind nicht unsere Dinge. Und wir warnen, in die Wege Gottes einzugreifen, außerhalb seines Willens, herumzubitteln und zu betteln. Wir haben aber auch Mitteilungen in der Heiligen Schrift, dass die Folgen unserer Sünden von Gott her nicht aufgehoben werden. Auch das teilt uns die Schrift mit. David brachte eine tiefe Buße über Uriah. Und trotz seiner tiefen Buße hatte er lange Zeit und sehr, sehr schwer, trotz der völligen Vergebung zu leiden in dieser Sache. Tja. Auch der Manasse fand Vergebung und Gnade in den Augen Gottes seiner vielen Sünde. Und dennoch musste sein Land, Juda, um seiner Sünden willen noch lange, lange leiden. Und ich darf jetzt ein Geheimnis lüften, heute noch. Dass wir die Sünde nicht bagatellisieren. In 2. Könige 23, Vers 26 lesen wir, das sind so tiefgreifende Worte, die einem ans Herz gelangen. Da heißt es, doch kehrte Jehova nicht um von der großen Glut seines Zornes, womit sein Zorn über Juda entbrannt war, wegen all der Reizungen, womit Manasse ihn gereizt hatte. Geschwister, der Zorn Gottes, der tiefe Zorn Gottes, ist für jede einzelne Sünde bereits vorhanden. Für jede Sünde folgt Zorn Gottes, wie hier. Wer hat denn jetzt noch Bestand? Wer hat noch Bestand? Und wenn wir an den Psalm 143, Vers 2b denken, dass nicht einer gerecht ist auf dieser Erde in den Augen Gottes. Und da wird uns etwas gebracht und gezeigt. Unser Herr Jesus, verstehst du das jetzt? Dass der Zorn deiner Sünden Christus am Kreuz getroffen hat. Christus traf der ganze Zorn Gottes am Kreuz. Damit du inne wirst, was es bedeutet, dass Jesus Christus deine und meine Sünden trug. Ihn traf der ganze Zorn Gottes, der gerechte Gott, zürnte dort wieder ihn, und Christus war bereit, diesen unseren Zorn, der uns treffen sollte, auf sich zu nehmen. Hast du dem Herrn dafür auch schon mal gedankt? oder nimmst du das nur so zur Ambassant mit? Und Gott sprach, auch Juda will ich von meinem Angesicht hinweg tun, wie ich Israel hinweggetan habe. Und dann gehen wir ins Neue Testament und da lesen wir, wie Paulus sagt, wie unausforschlich sind seine Gerichte und unausspürbar seine Wege, Römer 11, Vers 33, wo er sich mit einem ähnlichen Thema befasst. Wenn wir bei ihm sind, bei unserem Herrn, dann werden wir ganz genau verstehen, dass der Herr in seinem Heiligtum mit seiner göttlichen Waage der Gerechtigkeit des Heiligtums selbst gewogen hat. Wie irre können Gläubige sein, die kein Ja zu dem von Gott ausgewogenen Weg mit ihrem eigenen Weg haben. Gott behält Recht. Und Gott bleibt Sieger. Egal, wer mit ihm rechtet. Der Niedergang Salomos war eine besondere Sache, denn er vollzog sich unmerklich nach außen. Als Gott das Gericht über Salomo angekündigt hatte, da hören wir dann auch nicht mehr viel über ihn, über sein Leben, über seinem Wirken. Das heißt nur dann noch später, dass er dann gestorben ist. Ja, das ist klar. Sonst würde er ja heute noch leben. Aber wir sehen, das ist ja Logo, dass er nicht mehr lebt. Also teilt Gott die unwesentlichen Dinge nur noch mit. Das Wesentliche hatte er sich verschätzt. Natürlich regierte Salomo noch über dieses sein Reich. Er regierte weiter. Aber jetzt muss ich etwas sagen. Die Welt um ihn, die gewahrte von alledem gar nichts. Die gewahrte nichts von der tiefgreifenden Veränderung, die sich in seinem Herzen vollzogen hat. Denn Gott war es, er hatte kein Wohlgefallen mehr an ihm, sagt Gottes Wort. Weil sein Herz nicht mehr ungeteilt für den lebendigen Gott schlug. Bis dahin hatte der Heilige Geist eingehend, detailliert und mit vielen Einzelmitteilungen über Salomo berichtet. Jetzt gab er keine Kunde mehr von ihm. Welche Parallelen zu Saul. Oh, Salomo, Salomo. Du warst doch so tiefgehend gewarnt. Und das Letzte, was überhaupt über ihn gesagt wird, ist wieder eine böse Sache. Das ist, und Salomo suchte Jerobiam zu töten, weil Gott zum Jerobiam gesagt hat, dass er das Reich bekommt. Für die 10 Staaten. Wollte er nicht tot machen. Ja, ja. Und das versuchte er, den Jerobiam dafür tot zu machen, weil Gott zu Jerobiam geredet hatte. Weil der Herr geredet hatte, sein Königreich gewisslich seinem Knechte zu geben. Und diese Absicht Gottes versuchte der Salomo, durch die Tötung Jerobiams zu unterbrechen. Geschwister, das ist einer der Punkte, durch welchen Gott mich lehrte, was für mich immer über viele Jahre ein Rätsel war. Wie konnte der Satan sich über Gott erheben, weil über ihn geschrieben ist in Hesekiel 28, dass er voll von Weisheit war. Da habe ich immer innerlichen Salto geschlagen. Ja, wie kann einer voll von Weisheit sein und kann solchen Blödsinn verzappen, den es nur einmal gibt an Größe? Hier haben wir das Beispiel. Satan hat das Böse in seinem Herzen raumvergrößernd belassen. Salomo hat die Sünde expandieren lassen. Er hat sie gewollt. Er hat sie gesucht. Satan hat die Sünde der Überhebung über Gott gesucht. Und dann geht die Weisheit kaputt. Wie der Schnee in der Sonnenglut. Der kann sich dann nicht mehr halten. Wie sollten wir das von Gott anvertraute Gut seines Wortes behüten? Tag und Nacht. Mehr als alles. Ja, anstelle von Buße finden wir ihm im Mordgelüst finsterer Härte. Dieser Salomo, der zuvor noch gesagt hatte, in den Sprüchen 28, Vers 14, da konnte er Folgendes noch sagen. Hören wir nur zu. Glückselig der Mensch, der sich beständig fürchtet. Wer aber sein Herz verhärtet, wird ins Unglück fallen. Das hat er für dich und für mich geschrieben, der Salomo, und er selber ist genau in diesem Punkt gekippt. Bauchlandung. Seine eigenen Worte waren ihm ein Anlass zum Fall in gleicher Sache. Der treue Herr verhindert seine Absichten. Das kann Salomo überhaupt nicht verstehen, dass Gott nicht zulässt, dass dieser billige Knecht Jerobeam tot gemacht wird. Gott verhindert diese seine Absichten und das ist Gnade. Und Salomo versteht sie nicht mehr. Gott hat ihn bewahrt, dass er Mörder wird. Aber er versteht das nicht. Der Kerl muss weg. Und jetzt muss er eine Erfahrung machen, dass das Verlassen Gottes Unruhe, Schuld, Herzeleid erneut in seiner Seele bringt. Auch wir müssen, wenn wir auf bösen Wegen gehen, die gleiche Erfahrung machen wie einstmals Salomo. Der Feind ist Meister, unsere Herzen zu betören. Für jeden. Für jeden. Hat er ein entsprechendes Veleda-Erzeugnis. Ob es Tropfen oder Salbe sind. Wir sind seinen Lügen gefolgt. Erfahren wir zugleich, wie viel Not es bringt, das Wort verlassen und ihn, Gott, nicht gefürchtet zu haben. Die Gemeinschaft des Friedens ist dann dahin, die wir diesen Frieden, den wir mit Gott und in seinem Umgange haben. Bei Salomo war selbst die ihm gegebene Weisheit kein Schutz dagegen. Drei Personen nennt daraufhin Gott, dem Salomo, die als Widersacher gegen ihn auftreten sollen. Hadad, Rison und Jerobeam. Über die ersten beiden lesen wir, dass Gott sie erweckte. Das ist aber nicht so zu verstehen, als ob der Herr Hass in ihre Herzen gelegt habe. Der Hass war bei diesen beiden schon vorher da. Denn die Heilige Schrift sagt, Gott versucht niemand zum Bösen. Damit haben wir klare Linie. Vielmehr gab Gott den Weg frei, indem er, der Herr, seine starke Hand von Salomo zurückzog, ihren Hass gegen Salomo nun zu betätigen. Ohne darin im Bewusstsein zu leben, sollten sie praktisch als die strafende Hand Gottes dienen. Und als Salomo mit Gott treu wandelte, da konnte er sagen, Jehova, mein Gott hat mir Ruhe geschaffen ringsum. Da ist kein Widersacher mehr und kein schlimmes Begebnis. 1. Könige 5, Vers 4. Wir lesen alles das, was ich hier sage, in der Heiligen Schrift. Und einstmals war Salomo größer als alle Könige der Erde, sagt die Bibel. Und weil Gott auf seiner Seite war, wuchs seine Macht so, dass die Anrainerkönige, die also mit ihrem Gelände gegen Israel stießen, ihm Geschenke brachten. Die brachten dicke Geschenke nach Israel. Niemand von den anderen Königen wagte es, bei Salomo allein nur in Ungnade zu stehen. Da haben die gleich 3, 4 dicke Geschenke gebracht. Erst als in seinem Herzen böse Dinge Raum fanden und sich der Herr daraufhin zurückzog, da traten Widersacher auf gegen ihn, den Salomo. Und diese Widersacher wurden ihm sehr gefährlich. Interessant ist, diese seine Widersacher waren gar keine Könige mit viel Macht. Das waren ganz kleine Leute. Bipser waren das, mickrige Leute. Kleine Knechte wie der Jerobeam bis dahin. Das will zu uns reden. Sobald wir im Glauben wandeln, da wissen wir, dass unser Gott in allen unseren Dingen seine mächtige Hand hat. Der Herr ist's, er kann uns Freunde, aber auch Widersacher erwecken. Und manchmal auch beides, und das noch zugleich. Naja, es war so beim Herrn, es war so bei Paulus, es war so bei den gottbestätigten Männern, viel Feind, viel Ehre. Aber die Bedingung ist, wir müssen in den Wegen des Herrn treu und hingebungsvoll wandeln. Und jetzt kommt eine andere Seite. Aber auch Widersacher können uns zum Segen werden. Ja. Und zwar, wenn wir vor dem Herrn in echter Demut wandeln, sonst nicht, dann wendet Gott den Wagen, der kippt um und fährt anschließend in die entgegengesetzte Richtung. Allein das Auge des Glaubens sieht Gott und erkennt die Absichten des Herrn in allen Dingen. So war es auch bei David. als der Simei mit Steinen nach ihn warf und ihn sehr, sehr verfluchte. Er sagt, hinweg, hinweg, Mann des Fluches und Mann Belials zu dem David, als er auf der Flucht vor seinem ungehorsamen Sohn Absalom war. Und in dieser Situation beugte sich David. Und da beugte sich sein Herz. Geschwister, wir müssen hier lernen. Hier ist die Praxis, Gott zu gefallen, nicht irgendwo. Und er antwortet in Demut interessante Worte. Lasst ihn. Der Sohn der Zeruja wollte ihn den Kopf abnehmen, hat er gesagt. Nein, sagt er, lasst ihn. Dass er fluche, denn Gott hat es ihm gesagt oder erlaubt. Und dann fügt er noch hinzu, vielleicht wird Gott mein Elend ansehen und Jehova mir Gutes erstatten dafür, dass mir an diesem Tage auch noch geflucht wird. 2. Samuel 16 von Vers 5 bis Vers 14. Und Salomo wusste um die tiefe Demütigungen seines eigenen Vaters, David. Wir lesen das in 1. Könige 2, Vers 8 bis 9. Hätte er, Salomo, doch von seinem Vater David das gelernt. Hätte er sich doch die gewissen Gnaden Davids zu eigen gemacht. Bruder und Schwester, haben wir sie uns schon zu eigen gemacht? Salomo bäumte sich auf, als es darum ging, hier zu lernen. Er bäumte sich so sehr gegen den von Gott gesandten Widersacher auf und suchte Jerobeam zu töten. Das war seine Floskel und das war seine Reaktion auf die Dinge, die er selbst verschuldet hatte. Gott hatte Salomo so sehr, sehr hoch erhoben. Aber Salomo blieb in dieser von Gott gegebenen Erhebung nicht treu. Geschwister, wir haben nicht die irdische Erhebung eines Salomo. Aber sind wir denn in dem treu, was der Herr dir und mir anvertraut hat? Seine eigene Untreue musste er nun in seinem Knecht Jerobeam wieder miterleben. Die Bibel Gottes Wort sagt, was irgendein Mensch sät, das wird er auch ernten. Galater 6, Vers 7. Nicht allein Salomo, sondern auch wir ernten, was wir gesät haben. All unser Tun, egal und gleich was, kommt irgendwann einmal auf uns zurück. Es sei Gutes oder Böses. Geschwister, das ist ja auch der Aussage wert, dass wir alle vor dem Richterstuhl offenbar werden müssen, zu empfangen, es sei Gutes oder Böses. Das Böse hier nicht gerichtet, nicht in die Vergebung gebracht. Von den vergebenen Dingen wird auch am Richterstuhl Christi nie wieder verhandelt. Das wird auch gar nicht in Erscheinung treten. Es treten nur die Dinge in Erscheinung, die nicht durch das teure Blut Jesu in Ordnung gebracht wurden. Wollen wir jetzt schon um viel Weisheit und um viel, viel Gnade bitten, dass wir vor böser Aussaat bewahrt bleiben. Oh, dass wir bitten, Herr, lege mir einen Riegel vor die Lippen, damit ich kontrollieren kann, was daraus will. Denn unsere Lippen und unsere Herzen sind so eng verbunden. Ist kein weiter Weg. Manche haben es eher draußen, als wie sie es überdacht haben.
die oft unüberlegt gesagt wird und dann später mit vielen Schmerzen geendet werden muss. Die Gerechtigkeit Gottes fordert das.
Salomo hatte einen guten Blick bis zuletzt. Er hatte einen guten Blick für die Sünden Jerobeams. Nicht aber erkannte er seine eigene. Sonst hätte er Jerobeam nicht ermorden wollen. Ist unser Grundsatz nicht auch so? Ich meine schon. Mit dir und mir sieht's nicht besser aus in dem Blicklicht Gottes. Ich werde dir es gleich beweisen. Das ist der Abschluss dann. Für heute. Wir schlagen, ob's wahr, halb wahr oder unwahr ist. Wir schlagen zurück, anstelle uns darunter zu beugen, ob es wahr, halb wahr oder unwahr ist. Und das war leider der Anlass, dass dieses herrliche Gebilde des Königreiches Israel durch Salomo zerteilt werden musste. Und das war zugleich der Anfang vom Untergang gegen den Willen Gottes. Und der Herr möchte uns in unsere Verantwortung gestellt wissen, die Gott einem jeden sicherlich recht unterschiedlich aufgegeben hat, damit sein Name verherrlicht wird. Gepriesen sei Jesus unser Herr. Amen.